Adventszeit? Schon einige, ja. Wie keine andere Jahreszeit sind diese Wochen geprägt. Von Bräuchen, von Vorbereitungen, von Dingen, die schon weit zurückreichen, 100 Jahre, 200 Jahre, 500 Jahre, die sich alle so angesammelt haben und die der Zeit ein ganz besonderes Gewand geben. Backen, feiern, singen, Geschenke für die Lieben kaufen und vorbereiten, sich Gedanken machen. Alles gute und starke Vorbereitungen. Alleine das meiste davon ist sehr menschlich und ist von Menschen und für Menschen gemacht. Und oft erschöpft es sich leider auch darin, in diesen Äußerlichkeiten. Oft sind nur Äußerlichkeiten, die übrig geblieben sind von der Adventszeit. Weihnachtsmarkt, Spekulatius, Glühwein, so ein heimliches Gefühl mit den ganzen Lichtern und Kerzen in der dunklen Jahreszeit. Schon im Alten Testament haben die Propheten immer wieder das Volk Israel damit konfrontiert und darüber geklagt, eure Gottesdienste, eure Gebete, all das, was ihr für den Herrn macht, sind nur äußerliche Handlungen. Ihr tut es zwar mit euren Lippen, mit euren Händen, aber euer Herz ist gar nicht bei der Sache. Es ist nicht wirklich gefüllt. Es spiegelt nicht eure Haltungen wider, es prägt und formt nicht euer Leben. Und es wird im Alten Testament so deutlich, Gott mag es nicht, wenn wir etwas nur äußerlich tun, was für ihn bestimmt sein soll. Wenn wir nicht wirklich unser Herz beteiligt ist, nicht berührt ist, Gott mag es nicht. Er ist immer zuerst an deinem Herzen interessiert. Nicht an deiner guten Performance. Nicht an deiner Show. Nicht an dem, was die Menschen sehen, sondern an deinem Herzen. Das interessiert ihn wirklich. Und wenn unsere Herzen nicht bei der Sache sind, dann ist das wie so eine Schachtel, so ein Päckchen. Das kann man wunderbar verkleiden, Geschenke kaufen, Lichterkerzen aufhängen, einen Adventskranz haben, einen Tannenbaum, Tannengrün, der würzige Duft der Kiefernadeln in der Wohnung. Stollen werden auch gebacken und verzehrt. Alles wunderbar, aber es ist wie so eine, all das ist wie so eine Packung. Ohne Inhalt. Wie ein leeres Geschenk. Ich weiß nicht, ob sich mit euch schon mal jemand den Scherz erlaubt hat, euch an Weihnachten ein leeres Geschenk zu schenken. Schön verpackt, alles wunderbar, aber innen nichts als heiße Luft. Macht man sich Freunde mit, ich weiß. Also, aber so ist es. All diese Äußerlichkeiten sind verzichtbar. Es braucht keiner, am wenigsten Gott. Und so klingt schon im Alten Testament der Ruf, bereitet euch vor, kehrt um von euren bösen, egoistischen, sinnentleerten Wegen. Bereitet dem Herrn den Weg. So startet das Markus-Evangelium mit der Einführung von Johannes dem Täufer, mit einem Zitat aus dem Alten Testament, vom Propheten Malachi, Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Weihnachten ist das Friedensfest der Christen überhaupt. Der Retter wird geboren, er kommt auf die Erde, er wird einer von uns. Freude, einer mit Fleisch und Blut, einer für uns, ein Gott, der uns an der Seite ist. Und deswegen ist Weihnachten ein großes Freudenfest. Aber manchmal ist es so, wir gehen den Weg gar nicht mit bis Weihnachten und wundern uns dann, warum es irgendwie leer und schal wirkt. So viele Traditionen haben sich bis heute eingeprägt und erhalten. Aber ausgerechnet den alten Brauch, dass die Adventszeit die zweite Fasten- und Bußzeit im Lauf des Kirchenjahres ist, die haben wir wunderbar beiseite gelegt. Eigentlich war der Advent gedacht als eine stille Zeit, eine Zeit der inneren Einkehr, der Umkehr, der Hinwendung neu zu Gott, um sich vorzubereiten, dran zu denken, der König der Könige ist ein Mensch geworden wie wir. Aber all diese Sachen haben wir wunderbar abgeschafft, hinter uns gelassen. Wie gesagt, Lichter, Geschenke, Tannengrün, Stollen, Plätzchen, all das ist geblieben. Dekoration ist immer mehr geworden. Die Engel in den Fenstern und was alles dazugehört. Aber es passt ja auch nicht gut in unsere Fastfood-Zeit. Wir wollen schnellen Genuss. Am besten am 24. sich auf den 24. vorbereiten. Und am 27. schon wieder was ganz anderes geplant und vorhaben. Haken gesetzt hinter Weihnachten. Aber ich sage euch, ein richtiges Festmahl, die Köche und Köchinnen werden mir zustimmen, braucht Zeit. Das braucht Vorbereitung. Da musst du drüber nachdenken, da musst du richtig einkaufen. So eine richtig feine Soße zu machen, das ist nicht nur so ein Päckchen einrühren. Kann man machen, aber es wird nie das gleiche Ergebnis bei rauskommen. Es braucht Zeit, es braucht Mühe, es kostet uns etwas. Wir wollen heute Morgen diesen leeren Karton der Adventszeit mit Inhalt füllen und bestücken. Was das heißen kann und wie wir ihn leben können als eine Zeit mit Tiefgang. Eben nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Noch einmal Malachi 3, Vers 1. Wir werden uns das ganze Kapitel 3 im Tiefflug durchgehen. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor dir den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den er sucht, und der Engel des Bundes, den er begehrt, siehe, er kommt. Das ganze dritte Kapitel, es ist das letzte Kapitel des Alten Testaments. Dinge sind nicht zufällig in der Bibel so. Es ist die Brücke und der Hinweis auf das, was kommt. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der den Weg bereiten soll. Das nächste, was kommen wird, auch wenn viele Jahrhunderte vergehen, ist Jesus. Und es hilft uns, das alles einzuordnen. Denn Jesus kommt zu einer konkreten Zeit. Augustus herrscht in Rom, Herodes herrscht in Jerusalem. Und ich sage euch was, keine Menschenseele hat gerechnet, dass ausgerechnet in dieser Zeit der Messias jetzt geboren wird. Nachdem sie schon Jahrhunderte gewartet haben. Aber es ist damals so, wie es beim Propheten Malachi heißt, plötzlich passiert es doch. Plötzlich erscheint etwas ganz Neues auf der Bildfläche und Johannes ist der Bote, der ihn ankündigt. Und er fordert die Menschen auf, kehrt um. Kehrt um von euren bösen Wegen. Das Reich Gottes ist nahe, verändert euch. Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet seine Pfade, macht die eure Tore weit und die Türen hoch. Begrüßt den König der Könige, erwartet ihn, seid gespannt, jubelt, klatscht, tanzt, singt zu seiner Ehre. Bei den letzten Sachen haben wir als Charismatiker kein Problem mit. Tanzen, klatschen, jubeln, yes, wir sind dabei. Ich liebe es, den Herrn anzubeten. Ich weiß, viele von euch auch. Und doch wird unser Lobpreis ganz leicht flach und fade, harmlos, wenn es nur so um ein wunderbares Happy-Clappy-Gefühl geht. Echte Anbetung wächst aus der tiefen Erkenntnis, wer ich bin und wie sehr ich Vergebung und Gnade brauche. Und dass ich mich auf einen beständigen Weg der Umkehr und Buße mache. Advent mit Inhalt füllen, meint ehrlich werden mit sich selbst. Buße und Umkehr gehören dazu. Wir sollten das nicht leichtfertig aufschieben. Jesus kam plötzlich und er wird plötzlich wiederkommen. Genauso steht es im Evangelium, wie ein Dieb in der Nacht. Keine Menschenseele wird damit rechnen. Die einen werden kaufen und verkaufen und heiraten und sonst etwas tun und auf einmal ist der letzte Tag angebrochen. Denkt an die Geschichte, die Jesus selbst erzählt mit diesen 10 Brautjungfern. Die warten auf die Ankunft des Bräutigams und sie schlafen ein, weil es so lange dauert. Und das waren alles, es ist ein Bild für die Gläubigen, nicht für die Leute, die Gott gar nicht kennen. Sie schlafen ein und 5 sind vorbereitet und 5 sind nicht vorbereitet. Und dann kommt der Herr überraschend und nur die Vorbereiteten, die Öl des Heiligen Geistes schon vorher bei sich haben, finden Einlass. Lasst uns gespannt sein, vorbereitet sein, dass der Herr kommt. Noch einmal Malachi 3, 1 und 2. Plötzlich werde ich, der Herr, in meinen Tempel einziehen. Doch wer kann mein Kommen ertragen? Wer kann vor mir bestehen? Ich werde für euch wie Feuer im Schmelzofen sein und wie scharfe Lauge im Waschtrog. So wie man Gold und Silber schmilzt, um es zu reinigen, um es zu läutern, so werde ich die Nachkommen Levis von Schuld reinigen. Reinigen und läutern sind die entscheidenden Stichworte hier. Die richtige Vorbereitung für das Kommen des Messias. Und beides ist nicht angenehm. So Gold und Silber, da musst du richtig heiß machen, bis das schmilzt. Und scharfe Lauge, damit die Flecken der Schmutz aus dem Gewebe rausgewaschen werden. Wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, wird er das Volk Israel, genauer hier den Stamm Levi, die Anbeter im Tempel als Erste noch einmal besonders reinigen. Aber wir, als die Gläubigen des neuen Bundes, sind berufen, in das nicht aufzuschieben, sondern in dieser Zeit uns zu reinigen, in dieser Zeit uns läutern zu lassen. Und wie funktioniert das? Wie werde ich gereinigt? Indem ich anfange zu beten, Herr, reinige mich, Herr, läutere mich. Herr, fach das Feuer des Heiligen Geistes an, dass all das, was in mir noch unrein, unheilig ist, schmilzt, dass die Schlacken aus meinem Leben rauskommen. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Herr, schmilz mich, reinige mich, heiliges Feuer, komm, ich bin bereit. Ja, und das wird schmerzhaft sein. Ihr dürft Amen sagen. Es wird schmerzhaft sein, es geht nicht anders. Ein Prozess der Reinigung, der kostet uns etwas. Reinig und heil zu werden. Das wird persönlich sehr unterschiedlich sein. Das wird nicht für alle gleich sein. Es geht ja um deine Schlacken, um deine Unreinheiten, um das, was du schon lange vor allen anderen verborgen gehalten hast. Aber der Herr sieht in die Tiefen des Herzens hinein. Und er wartet darauf, er zwingt uns meistens nicht, sondern er wartet, dass wir diesen Schritt im Vertrauen gehen, weil das heißt es ja. Ich weiß, es wird schmerzhaft, aber ich glaube, es ist gut und nötig und es wird besser dadurch. Deswegen habe ich Mut zu sagen, ja, ich vertraue dir, tu es. Ich will gar nicht so genau wissen, was es heißt. Ich vertraue dir. Ich gehe den Schritt an deiner Hand. Das ist die gute und angemessene Reaktion auf die Ankunft des Heilands. Fach dein Feuer in mir an. Reinige und heilige mich. Die perfekte Haltung, um zu ihm zu gehören und ihm zu dienen, sagen, ich will ein reines Gefäß sein, in dem du wohnen kannst. Und wie gut, dass Gott uns so gut kennt. Er legt uns nicht nur allgemeine Pläne vor und sagt, heilig dich irgendwie, reinige dich irgendwie, sondern er gibt uns konkrete Beispiele, die uns helfen zu verstehen, was es meint, diesen Weg zu gehen. Malachi 3 wird das sehr deutlich. Da geht es um Auswirkungen. Da heißt es 3, Vers 5, ich werde zu euch kommen zum Gericht. Und dann wird sehr klar, gegen die Zauberer. Und das Wort, das da steht, steht an anderer Stelle im Alten Testament zum Beispiel, als sie in Ägypten waren und die Zauberer beim Pharao waren. Es ist das gleiche Wort, das dann steht, als sie in Babyloniens sind und dort die Astrologen beschrieben werden, die die Zukunft aus den Sternen lesen. Es geht um ganz konkrete Dinge, um Zauberei, Spiritismus, Okkultismus, esoterische Einstellungen und Gedankengut. Ich werde zum Gericht kommen über die Leute. Und das heißt für uns, wir sollen uns davon trennen und uns davon reinigen. Wenn das in unserem Leben eine Rolle gespielt hat, sollen wir es loslassen. Zum Gericht kommen gegen Ehebrecher. Der nächste, was angeführt ist, wo die Ehe zerstört wird. Zum Gericht kommen für Leute, die Meineide schwören. Was sind das? Das sind Leute, die betrügen, die lügen unter Eid, um ihres eigenen Vorteils willen absichtlich die Unwahrheit sagen. Alles Dinge, die Gott nicht mag. Er macht das ganz konkret. Reinigt euch von solchen Dingen. Haltet das nicht in eurem Herzen. Er sagt, ich werde Gericht halten über diejenigen, die die Tagelöhner um ihren gerechten Lohn bringen. Unterdrücker und Ausbeuter. Das gefällt Gott nicht. Die die Witwen und Waisen unterdrücken. Wir könnten heute sagen, die Schwächere ausnutzen. Ihre mangelhafte Position benutzen, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Die die Fremden wegdrücken und wegdrängen und unterdrücken. Fremdenhass, Rechtsextremismus, den gab es damals schon. Gefällt Gott nicht. Und als letztes, die mich nicht fürchten. So wird es ganz klar, was heißt es, sich vorzubereiten, sich verändern zu lassen. Das hat konkrete Auswirkungen im Leben, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit Geld umgehe, wie ich Dinge tue. Ganz unterschiedliche Lebensbereiche sind betroffen. Der Glaube hat immer Auswirkungen. Er prägt unser Leben, unsere Familie, unseren Beruf, unser gesellschaftliches Umfeld. Es hat Auswirkungen darauf, wie wir unseren Staat sehen und wie wir Gemeinde leben. Es ist nie etwas nur für dich allein, fürs stille Kämmerlein. Es strahlt hinaus. Und dann eine scharfe Ermahnung in Vers 7. Ihr missachtet meine Weisung, man könnte auch Gebote übersetzen. Sie sind euch gleichgültig. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich wieder zu euch wenden. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich zu euch wenden. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ihr euch nicht zu mir kehrt, werde ich mich auch nicht zu euch wenden. Wir sind am Drücker. Wir entscheiden darüber, kehrt euch zu mir. Gott ruft durch die Zeiten, er lädt uns ein heute, kehrt um zu mir. Oh, wir wissen alle, wir werden niemals ganz ohne Fehler sein. Wir werden niemals perfekt sein. Selbst ich nicht. Ja, es ist bitter, auch du nicht. Es tut mir leid, aber wir werden niemals ganz ohne Fehler sein. Deshalb sind wir ja so begeistert, dass Jesus, unser Retter, gekommen ist, weil wir genau wissen, wir brauchen ihn. Ohne ihn wird es nicht rund und nicht gut werden. Er steht für unsere Schuld ein. Aber es war schon immer falsch zu sagen, naja, Jesus macht das ja, deswegen fröhlich weitersündigen. Der Herr freut sich, dass er mir vergeben kann. Sondern es meint immer zu sagen, ich weiß, ich bin nicht perfekt. Aber ich bitte dich, hilf mir, den nächsten Schritt zu gehen. Hilf mir, heiliger und reiner zu werden. Nicht fröhlich weiter zu sündigen und das Leben in vollen Zügen zu genießen und sagen, Herr, ich will den Weg gehen, der dein Weg ist mit mir. Gott liebt unseren Gehorsam und unseren Eifer. Im ersten Johannesbrief ist das so klar gesagt. Wer Gott liebt, wird das tun, was er gesagt hat. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich immer auch in unseren konkreten Gehorsamsschritten. Und wenn ich viel liebe, ist es auch gar nicht schwierig, gehorsam zu sein. Wenn ich es aber nicht tue, wenn ich wenig Liebe habe, dann ist Gehorsam ein sehr hartes Geschäft. Also wir gehorchen Gott nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Weil wir ihn lieben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Wenn du merkst, du gehorchst Gott nur, weil du musst, dann fang an nachzudenken über deine Liebe zu ihm. Weil das ist die entscheidende Stellschraube. Da ändert sich dann alles. Wir wollen mit unserem Gehorsam das Herz des Vaters im Himmel erfreuen. Und noch einmal wird es in Malachi 3 ganz deutlich und konkret. Ihr betrügt mich allesamt, weil ihr mir den Zehnten eurer Ernte nicht in voller Höhe bringt. Interessanterweise, dieser Vers wird oft geschönt in der Gemeinde nur Vers 10 zitiert. Da heißt er nämlich weiter, bringt mir aber die Zehnten in voller Höhe und meinen Vorratsraum in mein Haus und dann prüft mich hiermit, spricht Jahwe, ob ich euch nicht dann die Fenster des Himmels auftun werde und den Segen herabschütten. Den Vers haben bestimmt viele schon gehört. Fenster des Himmels öffnen und Segen herabschütten. Hört sich auch besser an, als wenn der Herr zu uns sagt, ihr betrügt mich alle. Natürlich sind diese Worte zuerst, wie alle Worte der Bibel überhaupt, ans Volk Israel gerichtet. Es ist sein erstes Volk und es ist zuerst an sie gerichtet. Und es geht nicht darum, eine neue Gesetzlichkeit aufzumachen und es genau so zu erfüllen und bis auf die Kommastelle nachzurechnen und zu sagen, oh, ich habe noch nicht, ich muss noch. Aber es ist eben nicht egal, was wir mit den Dingen, die Gott uns anvertraut haben, tun. Es gehört zu einem Leben als Christ dazu, ein fröhlicher Geber zu sein. Das bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Es bezieht sich auf unsere Fähigkeiten, auf unseren Besitz, auf unsere Kinder, auf unseren Einfluss in der Gesellschaft, auf unsere Zeit und eben auch auf unser Geld. Und Geld redet. Habt ihr schon mal gemerkt? Die meisten sitzen ja nur auf ihrem Portemonnaie. Die sollten es mal an ihr Ohr halten. Geld redet eine unglaublich klare und harte Sprache. Sie sagt nämlich etwas darüber, was ist dir wirklich etwas wert? Wofür gibst du dein Geld aus? Das zeigt ganz klar etwas über deine Wertigkeit. Manche werden merken, okay, meine Ausgaben für Telekommunikation und Unterhaltungselektronik sind hoch. Andere werden merken, sagen, oh, meine Ausgaben für Klamotten sind hoch. Wieder andere werden sagen, meine Ausgaben für meine Miete sind hoch. Und es drückt immer etwas über deine Wertigkeit aus, was dir wichtig ist, wofür du dein Geld einsetzt. Und wenn eben deine Ausgaben fürs Reich Gottes klein sind, ist das eine deutliche Sprache, die gehört und die verstanden wird, im Himmel und auf der Erde. Wenn Gott uns etwas anvertraut, ist es kein Selbstzweck. Er gibt gerne gute Gaben, damit wir selbst satt werden und damit wir haben, um andere zu segnen. Sagte ich gerade, um andere zu segnen? Gott will dich benutzen, um andere zu segnen, mit all dem, was er dir anvertraut hat. Und das ist eine gute Sache, so jetzt am Jahresende noch einmal über seine Finanzen nachzudenken und mit Gott zusammen wie so einen Jahresabschluss in Finanzfragen zu machen. Wie sieht's mit meinem Geben aus, Herr? Und ihr wisst, wir hatten dieses Jahr hohe Ausgaben in der Gemeinde, weil wir umgezogen sind. Der Schatzmeister ist da. Da kann man was geben. Ihr wisst aber auch, es gibt andere Sachen, die gut sind. Wir haben draußen zum Beispiel ganz frisch angekommen, so ein neues Heft liegen von Zifi aus Indien. Da gibt es wunderbare Möglichkeiten, Menschen zu segnen. Zum Beispiel so ganz konkrete Dinge. Ich übernehme monatlich die Patenschaft für ein Kind, kostet 30 Euro. Ich übernehme die Versorgung einer Witwe in Indien, kostet 30 Euro im Monat. Ich übernehme die Versorgung einer Pastorenfamilie, die verfolgt und vertrieben worden ist, kostet 100 Euro im Monat. Möglichkeiten ganz konkret hineinzusehen, zu investieren, an diesem Ort oder einem anderen Ort. Geld spricht. Malachi wendet sich noch einmal der langen Wartezeit zu. Wie gesagt, das letzte Kapitel im Alten Testament, die Wartezeit, bis der Messias kommt, liegt noch vor ihnen, als er das schreibt. Und er sagt, wieso dauert es so lange, wo Gott nichts tut, wo man nichts sehen kann? Die Gottlosen lästern, sie machen alles möglich und sagen, seht ihr, Gott macht doch nichts, spielt doch keine Rolle. Hört sich alles ziemlich modern an. Ja, und dann sagt er aber, der Tag der Wiederkunft wird für sie ein schrecklicher Tag sein. wörtlich ein schrecklicher Tag, Vers 23, an dem der Gericht hält über die Verächter und Gottlosen. Und dann, wir kennen diese Bilder, schieben wir ja gerne von uns, da heißt es da ganz wörtlich, sie werden verbrennen wie Stroh. Sie vergehen im Nu von Allversöhnung, wo ohnehin jeder in den Himmel kommt, egal was du immer gemacht hast, ist da keine Rede. Wir werden Adolf Hitler nicht im Himmel begegnen. Und vielen anderen auch nicht. Denn der Herr wird kommen, um gerecht zu richten. So hat das immer wieder verheißen, schon im Alten Testament, im Neuen Testament. Aber ganz anderes gilt für die Menschen, die in ihrem Glauben an Gott festhalten. Euch aber, Vers 20, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Nimm doch diese wunderbare Verheißung für dich in Anspruch. Die Sonne der Gerechtigkeit geht auf über dir. Und du wirst geheilt von deinen Verletzungen und Ungerechtigkeiten, wo du zurückgesetzt worden bist von Gott. Jesus stellt diese Verbindung zu Gottes unsichtbarer Welt zu uns her. Die Tür ist aufgestoßen. In der Nacht von Bethlehem und am Kreuz von Golgatha. Wir können voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten und ihn bitten um seine guten Gaben. Der Herr wird Gerechtigkeit schaffen. Er schafft Recht und Gerechtigkeit. Amen. Das wird passieren am Ende der Zeit. So ganz zum Abschluss dieser Predigt, der letzte Vers und damit auch der allerletzte Vers im Alten Testament. Eine weitere kostbare Verheißung, Vers 23. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia und 24, der soll das Herz der Väter bekehren zu ihren Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Wir als moderne Menschen ergänzen, der Mütter zu den Töchtern und die Töchter zu den Müttern. Wörtlich steht da, er wird die Herzen umkehren lassen, dass sie sich zueinander wenden, sich versöhnen, dass eine neue Einheit entsteht. Ihr müsst euch jetzt nicht melden. Aber ich befürchte, wenn wir uns melden würden, ich würde fragen, in welcher Familie gibt es hartnäckigen Streit, der schon Jahre währt, der sich irgendwie gar nicht auflösen lässt, wo wir drunter leiden und dran knabbern, würden sich fast alle melden. Meint ihr, dass ich recht habe? In der Familie, das ist ganz verrückt. Wir sind so nah miteinander, wir kennen uns so gut. In gewisser Weise wissen wir schon, was der andere sagen wird, bevor er nur ansetzt. Aber wir sind eben auch so nah und deswegen so verletzlich. Und oft reiben wir uns aneinander und verletzen uns aneinander. Und der Streit in der engen Familie kann das Allerhärteste im Leben überhaupt sein. Mit den Geschwistern, mit den eigenen Kindern, mit den Eltern, manchmal auch noch einen Kreis weiter darum, mit dem Onkel, mit der Tante, wie auch immer. Es kann das Allerhärteste sein. Aber für Gott ist kein Ding unmöglich. Das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu den Vätern wieder zu wenden. Jesus ist der Friedefürst und er ist gekommen, um Frieden und Einheit herzustellen. Auch in den allervertrautesten Beziehungen. Und gerade, wo womöglich alle Christen sind in der Familie. Wir wissen, dass das nicht schützt vor dem Streit. Es ist eine gute Zeit der Versöhnung jetzt im Advent. Und wie mache ich das? Es funktioniert meistens nicht, indem du zu dem anderen stürmst und ihm das direkt mal überbrezelst. Sondern der Weg beginnt innen, indem du neu anfängst, die Sache ins Gebet zu nehmen. Deinen Bruder, deine Schwester, deinen Vater, deine Mutter, deine Kinder zu segnen und ihnen Gutes zu wünschen. Indem du neu anfängst zu sagen, Herr, zeig mir, was mein Anteil an der Sache ist und verändere mich. Gib mir Langmut, gib mir Geduld, gib mir Freundlichkeit. Lass mir das Gute im anderen sehen und hilf mir, das, was mir schon immer auf die Nerven geht, zu ertragen in Liebe. Ja, ihr lacht. Ich weiß genau, ihr lacht nicht, wenn ihr an die Person denkt, bei der es so ist. weil es fällt uns schwer. Und es ist gut, dann Jesus in diese Situation, in diese Beziehung einzuladen. Es ist der Erste, und dann bereit zu sein, zu sagen, ich bin bereit, den ersten Schritt zur Versöhnung zu gehen. Ich kann nicht entscheiden, was der andere tut, aber ich bin versöhnungsbereit. Mein Herz ist bereit, neu anzufangen. Und liebe Geschwister, Frieden und Versöhnung ist eine wichtige Vorbereitung für Weihnachten. Ich will dich ermutigen, die Adventszeit als einen geistlichen Weg zu gehen. Mit Buße und Umkehr in deinem Päckchen. Mit einem Feuer des Heiligen Geistes frisch angefacht. Mit konkreten Auswirkungen, von denen wir gehört haben. Großzügig im Geben. Orientiert, voller Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit. Mit Frieden und Versöhnung im Herzen. Guck mal, das Gute ist, man muss diese Äußerlichkeiten nicht weglassen. Es kommt darauf an, die Sache richtig zu füllen. Dann kann man sich getrost den Christstollen schmecken lassen. Dann kann man getrost die Lichter anzünden und sich freuen und sagen, Jesus, das Licht, das in die Welt gekommen ist. Man kann auch ganz getrost Tannengrün haben, sagen, Mensch, so wie der Tannenbaum immer grün bleibt, so grünt Jesus immer und das Leben mit ihm immer. Und man kann fröhlich Geschenke verschenken, sagen, ich bin ein Beschenkter, ich kann und will Freude weiterschenken. Aber eben gefüllt, nicht leer. Amen.